was du gerade sagst, finde ich auch wichtig für die Eltern, glaube ich, auch zu wissen, dieses Warten ist ja auch genau der Moment, Eckhart Tolle kann das natürlich toll beschreiben, der Moment eigentlich der Freiheit.
Ja.
Für mich selber als Eltern auch den Moment, nicht nur dem Kind den Moment des Wartens einzuräumen, bis die Emotionen runter sind, sondern auch zwischen Reiz und Reaktion liegt eben für mich als Eltern ja auch dieser Raum. Mhm. Wenn ich da mal warte, da entsteht eigentlich Freiheit. Nicht indem ich mir was bildlich einbilde, sondern indem ich kurz was auch immer vorbeiziehen lasse, nicht darauf reagiere sofort. Und,
Ja, also das nicht darauf reagieren, ich finde tatsächlich, wenn jetzt eben, wenn es dazu kommt, dass ein Kind schlägt oder irgendwas macht, dann ist eine kurze Reaktion natürlich wichtig. Ich glaube, das meintest du auch.
Ja, absolut.
Genau. Und eben dann dieser Moment dazwischen.
Dass bevor dann, mich meine Emotionen übermannt.
So ist es. Das bringt es auf den Punkt. Ja. Weil sonst bricht einfach alles aus uns heraus, ohne darüber nachzudenken. Es bricht alles raus, was wir erfahren haben. Ja, jetzt kannst du dich mal zusammenreißen oder kannst du nicht einmal dich jetzt hier so verhalten, wie ich mir das wünsche. Da kommen alle alten Erziehungsmuster auch raus, wenn wir uns diesen Raum nicht geben. Ja, und das ist ja eigentlich das Ziel, dass wir ganz bewusst erziehen, dass wir eine große Absicht dahinter haben. Was wollen wir den Kindern mitgeben? Wir wollen ja, dass es beziehungsfähige, empathische Menschen werden. Und wenn die irgendwann mal ihr Zeug packen und ausziehen, dann sollen die ja ein zufriedenes Leben führen können.
Guter Punkt. Ich habe dann gerade die Tage gelesen, das fand ich sehr, sehr interessant, dass natürlich bei all dem, was du vorhin auch so beschrieben hast, was die Eltern sozusagen überfrachtet werden, mit wem sie, was sie machen sollen, dass es ja im Moment so eine Gegenbewegung auch gibt. Ganz viele Eltern, die machen einfach gar nichts mehr. Ja, ist so.
Stimmt, ja.
Ganz viele Eltern, die haben einfach aufgegeben.
Sie machen dann was, wenn es wirklich schwierig in der Schule wird. Das erlebe ich. Genau. Weil dann wird der Leidensdruck hochgehen.
Genau, aber vorher ist eben vor lauter Überfrachtung auch, also das regt sich in mir auch so ein Widerstand, wenn ich die ganze Zeit von überall geblubbert kriegen würde, was ich alles zu tun und zu machen und zu lassen habe. Wenn ich das nicht mache, bin ich Rabeneltern.
Verstehe ich.
So, diese zwei Pole gibt es im Moment, entweder die, die super, 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 super bemüht sind und die, die halt vielleicht gar nichts machen. So, also, aber beides scheint ja nicht unbedingt hundertprozentig gut zu funktionieren. Das kannst du ja auch aus der Schule sehr gut berichten, hast du ja gerade. Mhm. Was könnte denn wirklich, du hast ja schon angesprochen, eben was für dich ist, diese, was du mir vorhin beschrieben hast, als die Klarheit in der Absicht sozusagen, wirklich für sich in irgendeiner Form zu formulieren als Eltern, was möchte ich gerne, was zu was für Erwachsene die Kinder heranwachsen.
Ja, das ist diese was Klarheit diese, ist das Wichtigste. Und da sind wir auch wieder bei Bedürfnissen. Und wenn zwei Eltern da sitzen, ja, am Abend mit einem Glas Wein und sich mal überlegen, also Mama und Papa, was ihnen denn eigentlich wirklich wichtig ist in der Familie, da ist schon mal der erste Schritt. Ist mir das wichtig, dass mein Kind morgens mit gekämmten Haaren, Zähne geputzt und ordentlich angezogen am Tisch sitzt? Oder ist das was, worauf ich verzichten kann? Ja? Ich sage immer, findet fünf Werte, die wirklich toll sind für euch und wichtig sind, die, auf die ihr auf gar keinen Fall verzichten könnt. Bei mir wäre das gewaltfrei, Respekt. Ja? Und zum Beispiel.
Ja.
Und die, in den Dingen diese Klarheit zu vermitteln, wenn man selber ganz klar ist, strahlt man das aus. Und die Kinder spüren das. Und manchmal muss man es dann sogar gar nicht sagen, weil man lebt es erstens vor.
Ja.
Und zum Zweiten ist es was, was man nach außen transportiert. In dem Moment, wo ein Kind gegen einen Wert verstößt, sage ich mal, spürt das Kind, oh, da bin ich zu weit gegangen.
Mhm.
Natürlich muss man dann manchmal reagieren und dann eben danach ein Gespräch führen. Ganz wichtig, ja. Wenn ein Kind zum Beispiel zuschlägt. Natürlich sagt man dann danach, hör mal, wie machst du es dann beim nächsten Mal? Aber diese Klarheit liegt darin, dass man sich über Werte bewusst wird.
Mhm.
Und viele Eltern sind durch diese Überfrachtung, und weil sie alles perfekt machen wollen, gar nicht mehr in der Lage, diese Klarheit zu haben. Und darum sage ich immer, weniger ist mehr.
Ja.
Und auch diese Erziehungsvorstellungen kommen natürlich dann auch aus den Werten. Ja? Also in den Momenten, wo ich merke, oh, da wird ein Bedürfnis verletzt oder ein Wert verletzt, handle ich ja auch klar danach.
Ja.
Und deswegen ist ein großer Teil in meinen Elternkursen, sich wirklich bewusst zu werden, was ist mir denn eigentlich wichtig? Es kann ja auch mal unordentlich sein, ist ja okay.
Ja.
Und dann gibt es halt in ganz vielen Familien sehr viele Regeln.
Mhm.
Und da kann sich ja keiner dran halten. Da müssen ja die Eltern konsequent sein, die Kinder auch. Und die Eltern schaffen es dann nicht, weil es zu viel wird. Ja, lieber, da ist wirklich weniger mehr.
Ja.
Ja.
Und jetzt, du hast mir verraten, du hast selbst jetzt noch keine Kinder, aber...
Bedauerlicherweise nur nicht, genau.
Aber du hast es ja eben erlebt und erlebst es auch tagtäglich in der Praxis sozusagen, also im Umgang mit Kindern. Was haben denn Kinder? Also ich meine, umgekehrt, auch mein fester Glaube ist, dass Kinder ja auch schon gewisse... Die können sich sehr, sehr gut verbinden mit gewissen Werten. Das ist jetzt keine Ethik, keine aufgepflanzte Ethik, wie wir sie vielleicht in der im bescheuerten, Entschuldigung, Religionsunterricht eingetrichtert bekommen haben, sondern es gibt ja irgendwie gewisse Grundwerte, mit denen Kinder sich auch viel besser, das heißt, locken lassen. Aber wenn das da ein Konsens besteht, in irgendeiner Form, ausgesprochen oder unausgesprochen, was sind denn Dinge, die du erlebst in der Schule, im Umgang mit den Kindern, die den Kindern besonders wichtig sind? Werte.
Ja, da sind wir beim wichtigen Punkt. Die Kinder haben unglaublich hoch gesteckte Werte. Also ihnen ist es ganz wichtig, dass sie freundlich behandelt werden, dass man nicht zuschlägt. Also sie spüren ja auch selber sehr klar ihre Grenzen.
Ja.
Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, die Empathie ist in diesem Alter, gerade jetzt in der Grundschule, teilweise noch nicht ganz so ausgeprägt. Und dafür sind wir Erwachsenen da. Wir sind da, um ihnen zu zeigen, schau mal, dich stört es jetzt. Jetzt versuch dich mal reinzuversetzen, wie es jetzt dem anderen geht.
Ja.
Und das ist eben dieses Gespräch, von dem ich immer sage, wenn wir mit den Kindern verbunden sind, müssen wir das ist das falsche Wort, da dürfen wir als Erwachsene sozusagen Leuchttürme sein und sagen, so jetzt versetz dich doch mal rein, wie wird es dir denn gehen? Und würdest du es dann nicht auch beim nächsten Mal anders machen können, weil dich wird es ja auch stören. Ja. Und darüber entwickelt sich das obere Gehirn weiter, weil Empathie angebahnt wird. Es geht immer darum, Kinder zum Gefühl zu kriegen, dass die spüren, der andere fühlt sich jetzt damit nicht gut. Ich habe da was überschritten. Und die haben selber sehr, sehr hohe Werte, die sie sich auferlegen. Das ist schön eigentlich, dass Kinder da schon so feinfühlig sind. Ja. Nur eben in der Umsetzung hapert es manchmal, auch wie bei uns Erwachsenen, weil sie eben von ihren Gefühlen übermannt werden. Das kennen wir auch aus der Partnerschaft, ganz ehrlich. Mhm. Wenn wir streiten oder sonst was, dann bin ich auch nicht aufnahmefähig für eine Moralpredigt meines Partners. Ja. Und so geht es Kindern dann auch. Die können erst zuhören, wenn sie soweit sind. Und dann ist es schön, dann über Werte zu sprechen. Was ist mir wichtig? Mir ist wichtig das. Ja. Und das ganz klar zum Ausdruck bringen. Mit dieser Bestimmtheit auch.
Ja. Das heißt, du hast ja auch ganz viel... mir schon so berichtet über das Thema eben der Entwicklung, wie man das wirklich auch für sehr faktisch orientierte Menschen erklären kann. Wichtig für das Gehirn und eben für die Kinder damit. Wir sprechen zu einem Menschen, wir sprechen zu einer Seele, wir sprechen mit Kindern, aber wir sprechen auch zu einem Gehirn.
Ja.
Und das ist dieser Teil, den du gerade beschrieben hast. Es gibt da schon Werte, die Kinder wissen schon relativ gut, was sie wollen. Das ist ja nicht, das kommt für mich nicht aus dem Gehirn. Das ist irgendwie, das Kind ist halt Mensch von Anfang an.
Absolut, das ist vollkommen von Anfang
an. Aber es gibt auch ein Gehirn, zu dem wir sprechen. Das heißt, Gott sei Dank ist es heute in der Erwachsenenbildung so, erlebe ich zumindest, wenn ich auf Seminare gehe, ändert sich, dass das da häufig eben auch registriert wird. Es ist absolut uninteressant, vorne zu stehen und eben einen Vortrag zu halten und sofort über sich zu sprechen, sondern das macht man heute nicht mehr.
Ja.
Weil da nimmt man diese Forschungsergebnisse an und sagt, okay, das Gehirn braucht das und das und das. Es braucht zum Beispiel Begeisterung, es braucht eine positive Emotion, damit es auch abgespeichert wird.
Ja.
Warum fällt uns das noch so schwer, das auch bei Kindern auf eine ähnliche Art umzusetzen?
Da sprichst du was ganz Spannendes an, weil mir fällt auch immer auf, dass Eltern sich ja sehr gut informieren. Also die lesen ja viel und wissen alles über Schlafen und Essen. Und mir fällt wirklich auf, dass so das Thema Gehirnentwicklung, wo eben auch ganz viel passiert, bei vielen einfach keine Rolle spielt, ist aber auch vollkommen in Ordnung. Dafür sind wir ja auch da, um aufzuklären. Es ist eben so wichtig zu verstehen, dass ein Kind zwar seine genetischen Dispositionen mitbringt. Ja? Wir wissen, das sind, wie du schon gesagt hast, es kommt vollkommen mit seinem Kern, Persönlichkeitskern auf die Welt.
Ja.
Und es ist aber einfach nachgewiesen und wirklich alle Studienergebnisse und alle Hirnscans und so weiter verdeutlichen, dass das eben in diesen ersten 2 Jahren ein Gehirnwachstum stattfindet. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Und das passiert eben über die Erfahrungen, die ein Kind macht. Ja, das heißt, wir Eltern, wir Pädagogen, wir haben eine riesige Verantwortung,
ja,
um den Kindern all die Erfahrungen zu ermöglichen, die das Gehirn eben wachsen lassen und dadurch auch emotional stabil zu werden. Und man kann sich das vorstellen wie so ein Haus. Also das untere Gehirn, das nennt man auch Reptiliengehirn, das ist am Anfang komplett ausgeprägt. Da sind alle Gefühle, Wut, Trauer, diese Gefühle sind da. Ja?
Ja.
Und das obere Gehirn, das ist, muss aufgebaut werden über die Jahre. Ja. Und das wird die Verbindungen, die da entstehen, dann auch zwischen oberem und unterem Gehirn, die führen irgendwann dazu, dass wir unsere Gefühle im Griff haben, ja, dass wir sie regulieren können.
Ja.
Ja, dass wir nicht mehr laut rumschreien, dass, sondern dass wir irgendwie anders vielleicht lernen, mit Gefühlen umzugehen.
Ja.
Und schön wäre eben, wenn wir dann die Gefühle nicht unterdrücken, wie viele Erwachsene das machen, sondern die Gefühle anders regulieren lernen. Und das ist mein Herzensthema, dass Kinder lernen, all ihre Gefühle anzunehmen. Und das ist, finde ich, ein bildungspolitisches Thema.
Ja.
Das muss in die Schulen, das muss da raus, auch in die Politik, dass Kinder lernen, von Anfang an ihre Gefühle anzunehmen. Ja. Und da so mit umzugehen, jede Familie braucht eigentlich einen Boxsack. Ja? Es muss irgendwo raus. Es muss, oder jede Familie sollte regelmäßig in den Wald und die Wut rausschreien dürfen. Es müsste mehr Strategien geben, Emotionen ausleben zu dürfen, sich ausdrücken zu können.
Ja.
Deswegen bin ich auch so ein Fan von Musik und Kunst und ja, wenn man sich so schön ausdrücken kann.
Ja, absolut.
Habe ich dem Gehirn jetzt genug gesagt?
Eine Sache ist mir noch aufgefallen dabei, dass, was ich auch wichtig finde für Eltern zu registrieren, eben sogar bei uns Erwachsenen ist es ja so, dass eben dieser Teil, über den du gesprochen hast, das obere Gehirn, das heißt den Teil, der über den wir eigentlich hoffentlich unsere Hauptentscheidungen treffen wollen, so dieser präfrontale Kortex, dass der ja sehr, sehr schnell ermüdet.
Ja.
Und bei uns Erwachsenen auch noch.
Auf jeden Fall, merken wir ja jeden Tag.
Genau, aber bei Kindern noch viel schneller. Und das ist für uns Erwachsene zum Beispiel, gibt es schöne Forschungen darüber, wie stark zum Beispiel der Medienkonsum, vor allen Dingen alles, was unser Bewusstsein anzieht, wegnimmt, dieses Bewusstsein, ja, und diesen präfrontalen Kortex ermüdet. Also ich spreche von Handynutzung, von Computern.
Wichtiges Thema.
Ne? Das Gleiche, das ist einer der Hauptgründe, finde ich, warum sich Eltern auch da mit den Kindern mit beschäftigen sollten. Das kann man sehr, sehr schön eben ja über Gehirnentwicklung begründen. Da geht es nicht so sehr um philosophische Gründe, um finden wir das gut, finden wir das nicht gut, sondern es gibt ja wirklich nachweisliche Dinge, wo dieser Anteil dann erstmal weggebeamt ist.
Ja, da sind wir wirklich bei der Mediennutzung. Da kommen wir wieder zu den Erfahrungen. Also wir haben die Verantwortung, und es ist wirklich eine riesige Verantwortung, den Kindern solche Erfahrungen zu ermöglichen. Und da meine ich eben auch Mediennutzung zu steuern. Das ist eben, dass die Kinder nicht ständig vorm Handy hängen und nicht ständig eine Mutter sehen, die nur mit dem Handy beschäftigt ist. Ja? Und also da muss man natürlich auch aufpassen, weil ich weiß, es ist Zeitalter der Digitalisierung, wir brauchen einen Mittelweg, wir brauchen einen Weg, der für alle gut ist.
Ja.
Nur gerade so in diesen ersten Jahren, also deswegen, ich habe viele Beiträge auch zum Thema Mediennutzung geschrieben, es ist eigentlich, braucht ein Kind das Handy und den Computer nicht nutzen. Ja. Das ist so, aber da gibt es natürlich auch viele Diskussionen und ich weiß auch, das ist ein sehr sensibles Thema.
Ja.
Und es geht natürlich auch da um einen Mittelweg. Und ich will da auch kein Moralapostel sein, sondern es geht auch da um ein Bewusstsein, ja, um das zu schaffen und um anzustoßen, dass man darüber nachdenkt. Weil ich glaube, viele wissen gar nicht, was zu viel Mediennutzung gerade digitaler Art eben bewirken kann im Gehirn. Gut, dass du es ansprichst.
Ja, und auch für uns selber. Dass wir als Erwachsene zumindest, den Teil können wir zumindest schon mal steuern, dass wir sagen, okay, zum Beispiel im Umgang mit Kindern, ist das Handy dann halt aus.
Ja.
So, wenn ich halt vom Berufsalltag komme und dass es nicht sich so stark verwebt oder verwoben ist, die Handy und Mobilfunk oder sonstige Nutzung mit eben dem Präsentsein, weil das widerspricht sich einfach beides. Entweder ich bin, das wissen wir ja aus der Forschung von Babys, die einfach mehr schreien, wenn die Eltern, die Mama das Handy benutzt. Es geht nicht um Moralapostel, sondern es geht einfach darum zu sagen, Kinder haben ein sehr feines Gefühl dafür, ob ich wirklich da bin, präsent bin, jetzt hier, oder ob ich halt gedanklich irgendwo bin und diese modernen Medien sind halt einfach dafür geschaffen, unser Bewusstsein abzuziehen.
Ja. Punkt. Und die Feinfühligkeit auch abzuziehen. Ja. Ja? Also das ist so, dass die Bindungssicherheit entsteht wirklich darüber, dass wir uns, wie du gesagt hast, ganz präsent und bewusst mit den Bedürfnissen unserer Kinder beschäftigen und uns einstellen, Signale unserer Kinder lesen. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, man kann sie nicht mehr lesen, wenn man erschöpft ist.
Ja. Aber dieses Präsentsein beinhaltet natürlich häufig auch, dass vielleicht manchmal auch Gefühle natürlich aufsteigen bei uns selber, die vielleicht gerade auch nicht so unbedingt da sein dürfen. Das ist ja häufig eines der Dinge, warum wir gerne diese Dinger so gern nutzen.
Das ist die nächste Form von Kompensation, genau.
Dass vielleicht ich spüre, ach, jetzt bin ich gerade eben erschöpft im Umgang mit meinen Kindern, weil die sind gerade anstrengend oder brauchen halt einfach viel von mir und so. Das zu spüren und auszuhalten, sich nicht dafür zu verurteilen, das darf dann auch mal da sein. Das ist wieder dein Hauptthema.
Ja.
Eltern ihre Gefühle auch alle spüren zu lassen und zu dürfen, das darf da sein.
Ja, und es gibt ja Auswege. Also es hört sich jetzt alles auch so vielleicht kompliziert an, nur es gibt eben Entspannungstechniken. Es gibt so viele Dinge, die ich Eltern an die Hand gebe, dass sie da auch rausfinden. Dass sie auch in den Momenten, wo komische Gefühle oder schwierige Gefühle aufkommen, mit denen man sich nicht auseinandersetzen möchte, da gibt es Auswege. Das Wichtige ist einfach in dem Moment auch zum Körper zu kommen. Also jetzt für alle Eltern, die akut was brauchen. Ja? Ein Glas Wasser trinken, was Saures essen, ganz kurz an die frische Luft gehen, tief durchatmen. Sich vorstellen, dass dieses kleine Wesen, das mich gerade auf die Palme bringt, irgendwann mal ganz hilflos im Babybettchen lag und geschlafen hat. Ja? Und es gibt so Exit-Strategien, die in solchen Momenten wichtig sind, damit einfach nicht irgendwas aus einem raussprudelt, was das Kind verletzt. Davon müssen wir einfach weg. Das ist wichtig, so dieses Impulsverhalten unseren Kindern nicht unbedingt antun. Und wenn es mal passiert, dann ist es eben auch so, also das sage ich auch immer, weil Eltern dann sagen, oh Gott, das habe ich schon 5 Jahre so gemacht, Das sage ich auch immer, das Gehirn ist neuroplastisch, und veränderbar und es ist jeden Tag ein neuer Tag und auch ich bin in der Schule nicht immer perfekt und habe mal einen schlechten Tag. Und wenn mir das passiert, dass ich mal ungehalten bin oder eben einen Wutausbruch habe, weil ein Kind mich schon zum 20. Mal auf die Palme bringt, dann spreche ich das am anderen Tag auch an. Ja. Und das finde ich auch noch ein wichtiger Punkt. Man darf sich trauen, auch zu den eigenen Fehlern zu stehen und zu den Schwächen. Und das macht einen auch wieder menschlich. Und wie schön ist es, wenn ein Kind lernt, dass man Entschuldigung sagen kann oder bedauern kann, was man getan hat.
Ja, absolut.
Da lernt ein Kind so viel Empathie und das finde ich deswegen auch absolut legitim. Es muss niemand perfekt sein. Es geht mehr um die Einstellung. Ja? Und wenn es nicht immer klappt, dann ist es auch in Ordnung. Nur allein die Einstellung bewirkt schon so viel und verändert viel im Verhalten von Eltern.
Ja, und Das finde ich einfach eine ganz, ganz tolle Mission, die du da hast, weil so viele Menschen sprechen darüber, dass das alles so schlecht sei, eben das Bildungssystem und die Schule und Lehrer und eben die andere Seite lästert wieder über die Eltern, wie unachtsam sie sind, aber es liegt ja wirklich an jedem so. Und es gibt die Möglichkeit, wir leben in einem Zeitraum, wo wir das können, wo wir die Möglichkeit haben und es gibt die Möglichkeit, dass jeder Einzelne, das finde ich gerade einen ganz schönen Punkt von dir, jetzt was zu verändern. Auch wenn man es vielleicht nicht immer perfekt gemacht hat, sich selbst zu verzeihen und zu sagen, ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, wie ich es da wusste. Aber jetzt kann ich es anders machen und es wird auch was verändern.
Ja.
Wir können es wissenschaftlich erklären über die Neuroplastizität. Es ändert trotzdem noch was.
Ja,
das sogar bei Erwachsenen gibt es noch Neuroplastizität, wie wir jetzt wissen, nicht nur bei Kindern.
Ja, wir sprechen ja in der Bindungsforschung ja immer von dieser Earn Secure, sagt man dazu, dass man das einfach darüber, also später auch über eine Therapie und so weiter noch aufarbeiten kann. Ja. Das ist ja wunderschön. Wir haben jeden Tag eine neue Chance. Ja? Und wunderbar ist es natürlich, wenn wir das den Kindern von Anfang an mitgeben oder ab jetzt, wenn ihr den Podcast hört.
Ja.
Das ist natürlich das, wo wir hin möchten.
Ja.
Und das ist aber auch alles wie immer ein Weg.
Absolut.
Ja.
Ja, da waren ganz, ganz viele spannende Sachen dabei. Wir könnten wahrscheinlich noch mehrere Stunden über verschiedene andere, aber ich glaube, die Aufmerksamkeit und das Gehirn unserer Zuhörer wird wahrscheinlich auch etwas überstrapaziert, wenn wir hier noch eine große Runde drehen. Eine Sache möchte ich noch zum Abschluss eben, dass du sie vielleicht unseren Zuhörern nochmal beschreibst, wo geht's für dich sozusagen hin? Deine Mission, glaube ich, hat jeder so ein Stückchen gehört und verstanden und das hört man einfach raus. Wo geht's für dich sozusagen damit hin? Was, wen versuchst du zu erreichen? Wo versuchst du einen großen Hebel anzusetzen? Was treibt dich
also da an? Also mein absoluter Traum wäre, so viel wie möglich Eltern zu erreichen, Lehrer zu erreichen, alle Menschen, die in irgendeiner Form mit Kindern arbeiten, in diese Richtung ja zu berühren, damit sie bei sich anfangen, was zu verändern, um dann ja das Ganze auf die Kinder zu übertragen. Und ich sage immer so schön, denen einfach diese Zauberkräfte zu geben, die sie in sich tragen, ja, und diese Schätze, die in ihnen drin sind, irgendwie zum Vorschein zu bringen. Und ja, deswegen mache ich das mit den Elternkursen. Ich bin auch gerade dabei, mir ein Online-Business aufzubauen, weil ich darüber eben noch mehr Leute erreichen möchte und ja, also Einzelberatungen an zu diesen Themen. Und ja, ich bin da extrem motiviert und ich sage immer, ich könnte Tag und Nacht arbeiten, ja, das ist, weil es für mich keine Arbeit ist.
Ja. Ja.
Und ja, ich würde gerne einfach so viele wie möglich Menschen berühren damit, mit diesen Themen, glaube ich, ähnlich wie du.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es ist tatsächlich auch ein Geschenk, das wir bekommen haben in unserer Zeit, dass wir wirksam sein können in meiner Praxis, du in deiner Schule. Und trotzdem ist es vielleicht an der Zeit, das ein Stückchen weiter rauszutragen über andere Kanäle.
Ja.
Das ist vielleicht auch ein Stückchen weit eben Verpflichtung und derzeit, ja, absolut.
Ja, das ist bei mir jetzt auch schön. Ich bin bei elternleben.de seit geraumer Zeit. Das ist auch eine ganz wunderbare Plattform, eben auch für Eltern benachteiligt, sozial benachteiligter Herkunft. Und da sehe ich einfach auch ein ganz großes Potenzial, weil Eltern da sich auch kostenlos Hilfe holen können.
Ja.
Und da bin ich auch als Expertin. Also wer da Hilfe braucht, wir haben ganz gut ausgebildete Experten, die angeschrieben werden können. Und ja, da ist auch die Hemmschwelle vielleicht niedriger, weil es anonym ist. Und das finde ich auch ganz, ganz wertvoll an elternleben.de.
Ja. Ja. Auch wenn du dich geweigert hast, bisher einen Erziehungsratgeber zu schreiben, aber deine Seite heißt trotzdem so, mein Erziehungsratgeber. Also das heißt, diese Seite werden wir natürlich verlinken. Wir werden verlinken die Elternleben auf jeden Fall in die Shownotes für unsere Zuhörer, dass sie da auf jeden Fall sich reinklicken können. Genau, und über diesen Weg können sie auch mit dir in Kontakt treten. Es gibt ganz tolle Elternkurse für die stationär sind hier in München, habe ich gesehen, für Eltern, aber zum Beispiel auch speziell für Papas, was ich toll finde, weil die ja meistens hinten überfallen. Ne?
Genau.
Die kommen so ein bisschen mit zum Geburtsvorbereitungskurs, zu den Hebammen, aber sind da mehr Zierde als sonst was. Ja, also da gibt es Offline-Angebote, wo man dich real treffen kann, aber es gibt eben auch die Möglichkeit
für die
von weiter weg kommen und sagen, so, das ist genau diese Art von Feuer, die ich gerne haben will, da will ich mehr von dem Leuchtfeuer, von den Zauberkräften, dann können sie über das Internet mit dir in Kontakt treten.
Ja, und wichtig ist mir halt in den Kursen auch immer, wenn ich mit Webinare jetzt bald gebe, dass ich einfach immer an den praktischen Themen, die Eltern derzeit gerade beschäftigen, dass ich da wirklich rangehe und anhand dieser Beispiele arbeite, weil die ganze Theorie bringt einem sonst wenig. Man will es ja umsetzen, man will direkt am anderen Tag alles anwenden und das finde ich am allerwichtigsten.
Ja. Super. Ganz, ganz vielen Dank. Das, glaube ich, hört deine Begeisterung, wenn Feuer hört man durch das Mikrofon, hört jeder hier raus. Und wer also Interesse hat mit deiner Arbeit, der wird mit dir in Kontakt treten.
Ja,
vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für dein ganzes Know-how und deine Begeisterung.
Vielen Dank für die Einladung, Stefan.
Sehr gerne.
Alle Links und Ressourcen zur heutigen Podcast-Folge inklusive des Links zum Blog zum osteopathischen Vorsorgeuntersuchung findest du in den Shownotes oder über meine Seite www.stefanried.com. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst, ihn likest, teilst und dass ich so in deinem Leben und dem deiner Liebsten einen kleinen, aber möglichst feinen Unterschied machen darf. Dein Stefan Ried.